Wie ist die Lage?
Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepios. Impfen rettet Leben. Werden auch Sie zum Lebensretter. Ganz so wie unsere Teams. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich Küchengott und Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling. Ahoi, Kevin.
Moin, moin.
Lieber Kevin, du hast gerade deinen dritten Stern bestätigt bekommen. Ist Verteidigen schwerer als Erkämpfen? Und wie groß ist die Freude bei dir?
Also auf die zweite Frage erstmal. Die Freude ist natürlich riesengroß, weil das nie eine Selbstverständlichkeit ist, drei Sterne aufs Neue wieder zu erkochen. Ich glaube, das war jetzt das 9. Jahr. Und wie man leider auch sehen konnte in den letzten 2 Jahren, 2 Freunde von mir den dritten verloren. Also nie eine Selbstverständlichkeit. Und dann ist es natürlich für das kommende Jahr erstmal für ein Dreivierteljahr eine ganz große Erleichterung. Das heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen und den alten Brei kochen, sondern kontinuierlich weiter an der Perfektion arbeiten, sich weiterzuentwickeln, aber es erstmal auch ein bisschen zu genießen. Aber die Freude ist immer sehr, sehr, sehr groß. Also das ist jedes Mal aufs Neue, als würde man noch ein zusätzliches Kind bekommen. Also unglaublich groß.
Du hast ja schon reichlich und, Kinder. Die Familie ja, ist schon groß.
Drei reichen auch von dem Stressfaktor. Aber ja, und die erste Frage, das kann ich gar nicht so erzählen, weil drei Sterne sind drei Sterne. Ne? Das eine ist natürlich, so ich nenne immer dieses Beispiel bei den Olympischen Spielen, die Medaille, wenn man sie gewonnen hat, die goldene, dann hängt man sich die in die Vitrine und dann bleibt sie auch dort hängen. Und ob man jetzt das erste Mal die drei Sterne erkocht oder zum zweiten oder siebten Mal, das ist eigentlich egal, weil man muss sie jedes Jahr neu bestätigen und das macht die Sache so, ja, herausfordernd.
Ist das dann eigentlich eine Urkunde oder was kriegt man da? Oder kriegt man wirklich auch so eine Porzellanfigur mit drei Sternen dran?
Das ist so eine Plakette in Rot, wo die drei Sterne drauf sind und Michelin, ja, je nach dem Jahr 2022 in diesem Fall draufsteht. Und die kann man sich dann, die ist aus Metall und die schraubt man sich dann halt in seinem Restaurant an einer besonderen Stelle.
Okay, interessant. Und die alten werden dann abgeschraubt oder wie? Oder
also manche gibt das dann lassen, so eine Reihe? Ja, manche halten halt kontinuierlich alle Plaketten an der Wand und wir haben immer nur die aktuelle. Na, was wir jetzt haben bei uns am Eingang, bei unserem Tresen, da haben wir ja so ein gläsernes Fach. Dort sammeln wir die Michelin-Führer, in denen wir von 1 bis 3 Sternen, wo wir halt in den Michelin-Führer mit Sternen drin sind. Das hat ja angefangen 2008 mit den ersten Sternen in Travemünde. Und jedes Jahr kommt ein Michelin-Führer hinzu. Und wenn irgendwann mal die Reihe voll ist, dann gehe ich in Rente.
Sehr gut. Aber sehr schade eigentlich, dass du schon an die Rente denkst.
Nein, nicht wirklich Rente. Ich werde natürlich weiterarbeiten. Wir haben ja noch unser Restaurant auf der MS Europa und hier werde ich auch immer da sein. Das war nur ein Spaß. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, nicht zu arbeiten.
Wie ist denn das? Wann fängt denn das Verteidigen jetzt wieder an? Also du das Ding bekommen. Jetzt liegt ihr erstmal 4 Wochen da und lasst euch massieren und die Mikrowelle brutzelt von alleine oder wie läuft das?
Nee, also das ist tatsächlich so, dass die Tester haben keine Testsaison. Das hat man früher immer so gedacht. Ne? Also bei manchen Reiseführern ist das so. Da gibt es so eine Testsaison. Da sind die ein halbes Jahr unterwegs oder irgendwie 4-5 Monate. Aber der Michelin testet kontinuierlich. Also es kann sogar passieren, dass ein Tag nach der Verleihung schon der nächste Michelin-Tester für das darauffolgende Jahr im Restaurant sitzt und testet.
Kommen die dann auf dem Niveau tatsächlich nur einmal? Ich meine, weil das ist ja schon echt dann auch eine Aussage, ne? so ein Stern. Oder kommen die vielleicht sogar zweimal, um so einen Querschnitt zu kriegen?
Also ich kenne nicht die Details, da ist der Michelin natürlich, Gott sei Dank, und das macht ihn ja auch so seriös, sehr verschwiegen. Aber ich kann mir vorstellen, und das ist auch meine Erfahrung, dass sie natürlich gerade beim 2- und 3-Sterne-Segment dann schon zweimal bestimmt kommen. Es kommen ja auch dann nicht nur deutsche Tester, sondern auch Ausländer aus Frankreich, aus Asien und so weiter. Wir können das gar nicht mehr wirklich erkennen, weil wir natürlich in so einer Weltstadt wie Hamburg und mit den drei Sternen, es ist halt eine Reise wert, das ist ja auch die Definition von drei Sternen. immer damit rechnen müssen, dass jeder Gast in Anführungsstrichen ein Tester ist. Also das ist ja auch unsere Philosophie, dass alle Gäste gleich sind und wir für jeden Gast gleich kochen.
Macht ja auch Sinn, weil mittlerweile kann man ja überall seine Internetbewertung auch hinterlassen. Aber wie ist denn das? Also du sagst, du würdest niemanden erkennen. Die kommen ja jetzt auch nicht mit einem Klemmbrett und langen Fragebogen, sondern die müssen ja unglaublich trainiert sein. Ne? Die können sich ja nicht ständig Notizen machen, oder?
Ja. Nee, die machen sich keine Notizen. Mittlerweile hat sich die Zeit natürlich gewandelt. Ne? Mit den Handys ist es natürlich relativ unkompliziert, auf dem Schoß das Handy zu haben, auch mal zwischendurch ein Foto zu machen für die Erinnerung, um später den Bericht zu schreiben. Aber wie gesagt, ich arbeite ja nicht bei Michelin. Ich kann das nur so von Erzählungen und natürlich auch irgendwelchen Berichten, die irgendwann mal über den Michelin geschrieben wurden. Da gibt es ja auch unterschiedlichste Interviews, auch teilweise mit Testern und den Chefredakteur von Michelin im Netz zu lesen. Da kann man dann schon einiges herauskristallisieren. Aber die sind natürlich sehr verschwiegen. Man erkennt, manchmal hat man eine Ahnung, wenn jetzt Anfang 40-Jähriger, Mitte 30-Jähriger dann halt alleine ist und möchte überhaupt gar keinen Kontakt beziehungsweise keine Gespräche und ist sehr verschwiegen und ruhig, konzentriert sich nur auf das Wesentliche. Die nehmen ja die Atmosphäre auch nicht wahr. Also der Michelin-Tester nimmt ja tatsächlich nur das wahr, was auf dem Teller ist. Soll heißen, die Sterne liegen auf dem Teller.
Wahnsinn. Wobei es ja tatsächlich, es ist ja eigentlich eine Schande, dass die Atmosphäre nicht wahrgenommen wird. Ich hatte ja das große Glück, vor einigen Tagen mal bei dir sein zu dürfen. Das Glück, zum einen natürlich das erleben zu dürfen und zum anderen natürlich überhaupt einen Platz bekommen zu haben. Ich habe auch ein paar Wochen oder Monate mittlerweile drauf gewartet, aber es war dann auf einmal soweit. Und was mich so zutiefst beeindruckt hat, war, dass es im Grunde Wellness für die Seele und für die Zunge oder die Sinne war. Weil ich wirklich das Gefühl hatte, und wir sprechen jetzt gerade das erste Mal darüber, es ist jetzt die Restaurantkritik von mir, tatsächlich ab dem Zeitpunkt, wo ich über die Türschwelle gegangen bin, war ich schon ein anderer Mensch, kam also total gestresst aus dem Büro wieder raus, noch telefonierenderweise aus dem Auto rausgesprungen sozusagen, und dann war auf einmal alles vorbei, da war ich im Traumland. Das war eine Mischung wirklich diesem sehr, sehr guten Personal und Service, natürlich deine lockere Begrüßung an der Tür, aber auch Musik und Architektur. Es ist einfach alles unglaublich stimmig. Also wie viel Prozent ist denn, also für Michelin sagst du, da geht es um 100%, aber wie wichtig ist denn jetzt das Essen im Gesamtkonzept?
Natürlich geht es auch um den Service. Wenn der Service nicht perfektioniert arbeitet, das heißt im Timing alles gibt, dann kommt das Essen natürlich nicht in der Textur, Temperatur so rüber am Gast, wie wir uns das in der Küche vorgestellt haben. Und deshalb ist es natürlich auch wichtig, und das spiegelt sich dann wieder in der Bewertung separat vom Service. Also da gibt es noch eine separate Bewertung bei Michelin für den Service und auch die Atmosphäre. Aber nochmal, also die Sterne liegen halt auf dem Teller. Das hat dann nur was mit dem Essen zu tun, aber alles ist halt irgendwie miteinander verbunden. Ich sage, es ist eine Verschmelzung von Gast, Küche und Service. Und wir versuchen das natürlich alles so unkompliziert wie möglich zu halten, sprich also nicht so spießig und steif, sondern einfach eine Atmosphäre zu schaffen, die den Gast eher beflügelt, anstatt mit Pomp und Luxus zu erdrücken. Das heißt, nicht weniger perfektionistisch und diszipliniert, aber dafür dennoch so angenehm wie möglich. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Unsere Gäste, auch die einen sehr stressigen Tag im Büro hatten oder vor Gericht oder was auch immer in der Woche dann zu uns zum Essen kommen, können sich oftmals, und das ist eine ähnliche Aussage wie von dir, nicht vorstellen, dass sie diesen Abend würdigen und wirklich genießen können. Und nach 10 Minuten, Viertelstunde holen wir die Gäste so ab, dass sie einfach nur Balsam für die Seele haben hier im Restaurant. Denn genau das ist es, was wir mit diesem Konzept erreichen wollten. Unabhängig von dem, was auf dem Teller ist, eine ganz angenehme Atmosphäre schaffen mit guter Musik, mit professionellen, aber unkomplizierten Servicepersonal, so professionell wie möglich, aber auch so angenehm wie möglich und nicht aufgesetzt, keine auswendig gelernten Sätze vom Service nach dem Motto, der Teller spricht für sich, darf ich ausdecken? Also dieses ganze Shishi, das möchten wir alles nicht mehr, denn wir möchten einfach nur unsere Gäste beflügeln und ihnen so angenehm wie möglich den Abend bieten.
Jetzt kostet das Ganze natürlich schon irgendwie mal, vielleicht für einige irgendwie würde das, können die auch ein paar Tage Urlaub damit machen. Aber ich sag mal, einmal im Leben muss man das machen. Habe ich auch jedem genauso gesagt. Und da darf man auch nicht auf den Euro achten. Und das ist es auch alles wert, das muss man ja auch sagen. Aber natürlich können viele das nicht machen. Aber gibt es so eine Art Stammgäste von euch? Und wie häufig kommt der häufigste Gast? Also
wir haben Stammgäste. Also ein Stammgast ist ja bei uns schon ein Stammgast, wenn er quartalsweise quasi erscheint, wenn auch meistens neue Menü dann steht. Soll heißen, jeden dritten Monat, das sind schon Stammgäste. Es gibt Stammgäste, aber auch die besuchen uns schon seit über 15 Jahren beginnend im La Belle Epoque Restaurant in Travemünde und haben uns bis nach Hamburg gefolgt oder sind selbst Hamburger und besuchen uns hier weiterhin. Das sind natürlich Stammgäste, die auch vielleicht nur ein, zweimal im Jahr kommen, aber das über halt mehrere Jahre schon, teilweise bald zwei Jahrzehnte. Und dann gibt es natürlich auch Stammgäste, die teilweise jeden Monat kommen. Also das gibt es auch, die dann auch sagen, gut, das Menü, das war so toll, das kann ich auch zwei oder dreimal essen. Davon haben wir auch einige.
Also ich könnte sieben oder achtmal essen, vor allen Dingen das Dessert, was ja immer der Höhepunkt eines guten Restaurants ist tatsächlich. Aber und ehrlicherweise hatte ich ja das Gefühl, jeder Gang war immer noch mal besser als der vorkommende. Aber interessant war, wir können jetzt natürlich sehr ausgiebig über dieses Menü sprechen, aber es bringt ja nichts, weil die Leute können es eh nicht essen, weil du bist ja ausgebucht. Aber Ceviche mit Senfeis und rote Beete beispielsweise. Ja. Dieses Senfeis ist mir noch so lebendig auf der Zunge. Es ist unglaublich lecker. Also und es ist ja, liegt ja manchmal im Einfachen, dass man denkt, wie geil ist das denn? Warum bin ich denn da selber nicht drauf gekommen? Aber wie kommst du denn da drauf?
Ja, also zum einen ist es Arbeit manchmal, also tatsächlich im kreativen Prozess, dass ich mich einfach hinsetze. Ich habe mein DIN A4-Blatt, mein Kugelschreiber und dann schreibe ich einfach nur Gedanken auf, irgendwelche Kombinationen, die ganz gut zusammenpassen würden. Der nächste Schritt ist dann, einen Teller aufzuzeichnen. Dann weiß ich schon im Kopf, welchen Teller ich dafür verwenden würde. Wir haben ja ein relativ großes Repertoire an außergewöhnlichen guten Porzellan und Glas, wo wir dann halt uns kreativ ausleben können. Und manchmal wird dann halt auch für ein bestimmtes Gericht, wenn wir wissen, okay, das bleibt jetzt 3-4 Monate auf der Karte, und dann wird auch dafür ein Teller bestellt. Also wir sind da relativ skrupellos, weil das Allerwichtigste ist die Kreativität ausleben zu können und zu dürfen. Und ich arbeite manchmal dann halt schon 3 Monate an einem Gericht oder 4 und manchmal wird es dann verworfen und kommt nach 2 Jahren wieder, weil wir nicht weitergekommen sind. Ne? Also es ist ein kreativer Prozess, das ganze Menü ist ein kreativer Prozess. Manchmal bleiben auch manche Amuse-Gueux als Signature-Dish wie Flowers for You, da haben sich unsere Stammgäste immer wieder drauf gefreut. Das ist ein Rote-Bete-Krokant mit einer Creme drin, einer Rosencreme, und oben ist ein ganz großes Portfolio an unterschiedlichen Blüten, die dann mit einem Haps gegessen werden und aus so einem kleinen Tontopf mit getrockneten Rosenblättern serviert wird. Also das ist so Flowers for You, so ein Klassiker, der bleibt dann auch manchmal ein paar Jahre auf der Karte, aber das ist dann ein Amuse-Gueux von 6, deshalb ist es okay. Ne? Also so manche Klassiker wird dann auch durchgezogen.
Ach herrlich, ich könnte jetzt noch stundenlang dir zuhören und in Träumen schwelgen von dem wunderbaren Menü, aber die Realität ist ja, dass auch du als Koch nicht ständig 8 Stunden am Herd stehen kannst, um dann ein Mittagessen fertig zu haben, sondern ich gehe davon aus, dass du auch mal Fastfood isst. Und das wäre nämlich meine Frage für meine Top 3. Also der beste Koch Hamburg soll jetzt mal seine Lieblingsimbisse nennen. was ist denn Platz 3 bei dir?
Platz 3. Ich würde sagen, ein richtig guter Döner vom Steindamm, zum Beispiel mit Urfuhr, mit Esme obendrauf. Es ist ganz wichtig, die Türken in der Türkei, das ist ja dann auch eine Art Teigtasche, die gegrillt wird. Nachdem sie gebacken wurde, wird natürlich mit Geflügel oder Kalbsfleisch gefüllt, aber meistens aber auch mit Lammfleisch. Das gibt es hier leider nicht. Aber das Wichtigste ist, dass nur ein bisschen Tomate mit Petersilie dabei ist und Esme. Esme ist eine Chili-Paste, die muss mit der Hand hergestellt werden. Das haben die wenigsten türkischen Restaurants, weil weil es einfach zu aufwendig ist, ne? Und man schmeckt aus Esme heraus, dass es wie von Großmutter hinten in der Produktionsküche hergestellt wurde. Das ist Paprika, das ist Chili, Knoblauch, ein bisschen Kreuzkümmel, also Kumin. Das wird dann alles ganz fein gehackt. Dann kommt noch Petersilie darunter. Das ist so eine richtig schöne, leicht scharfe Chili-Paprikapaste, die sehr aufwendig zu produzieren ist. Und daran erkennt man meines Erachtens nach immer den besten Dönermann, nicht mit irgendeiner Mayonnaise oder so Cocktailsoße, wo ein bisschen Tabasco oder ähnliche Schärfungsmittel drin sind, sondern diese aufwendige Prozedur von Esme.
Platz also zwei selbst bei beim Fastfood guckst du nochmal auf die richtigen Zutaten.
Ja, sehr also gut. Fastfood, also es gibt ja halt Burger und Burger, ne? Und es gibt Pizzen, Pizzen. Also und so, deshalb und
Platz
auch
zwei Jill's, bei dir?
Jill's Pizza, immer wieder gern. Eine richtig schöne neapolitanische Pizza, im Idealfall mit Doppelkäse und Mortadella und Pistazien. Finde ich
Mortadella,
unglaublich
gut. Mir kommen die Tränen, wenn ich denke, mit was du so in der Küche arbeitest. Und dann isst der Mortadella. Okay.
Na, da war ein fein italienische Mortadella. Also die es muss halt alles perfekt sein, ne? Also auch die einfachsten Sachen müssen gut sein. Ob das jetzt Käse oder Salami ist, es gibt meilenweite Unterschiede in jedem Produkt, ne? Das, ja, genau. Also es wäre auf jeden Fall Jill's Pizza, da bin ich immer sehr scharf drauf. Also ich liebe
ja, wir hier auch. Pizza. Die ist ja hier bei uns um die Ecke. Das ist quasi unsere Pizzakantine hier von der
Fabrik. Ja, da hast du Glück gehabt.
Siehst du? So, und Platz 1?
Platz 1 wäre auf jeden Fall, wenn es jetzt wirklich um Fastfood geht, hochwertig und wenn es mal richtig lecker süffig sein soll, Dolph's Burger.
Sehr schön.
Richtig schöner, dicker Burger mit zwei oder drei Scheiben Fleisch dabei, ideal. zwei Scheiben Käse und dann bin ich glücklich. Wenn dazu dann noch richtig perfekte Pommes serviert werden, das ist ja auch eher selten,
dass
man richtig gute Pommes bekommt, dann bin ich oberglücklich. Also es ist halt kein Widerspruch, nur weil ich gut koche im Restaurant, heißt es ja nicht, dass ich nicht gerne gut bürgerlich oder auch zwischenzeitlich mal Fastfood esse, denn auch der Grünkohl meiner Mutter ist mein Lieblingsgericht und da freue ich mich schon drauf, da fahre ich auch immer 160 Kilometer für.
Na gut, Grünkohl ist jetzt vorbei. Da muss jetzt erstmal.
Ja, ist vorbei auf jeden Fall. Aber auch süffig und lecker.
So, mein lieber Kevin, dann arbeite mal hart, dass der dritte Stern auch weiter so schön glänzt bei dir.
Mir bleibt nichts anderes übrig.
Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch und sage Danke und Ahoi.
Ja, alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch. Mach's gut, mein Lieber.
Tschüss.
Tschüss.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.